Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, zur Predigtreihe. Macht Gott glücklich? Die Frage sozusagen, nützt es was, an Gott zu glauben? Macht es uns schön, von Gott geliebt zu sein, ist heute das Thema. Ein Hinweis, wir singen zwei Lieder hier im Gottesdienst und freuen uns, dass der Posaunenchor heute draußen am Brunnenplatz nach dem Gottesdienst wieder zwei Lieder begleitet. Solange wir Türen offen lassen, können wir im Gottesdienst ohne Maske sitzen, nur zum Singen und Beten brauchen wir eine Maske. Morgen Abend haben wir Kirchengemeinderatssitzung, da werden wir beschließen müssen, wie wir das über die Wintersaison halten. Der Psalmbeter weiß davon, wie großartig Gott uns geschaffen hat, wie schön wir deshalb sind. Er jubelt über den Menschen. Was sind die Menschen, dass du an sie denkst? Ein Menschenkind, das du nach ihm siehst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wir beten diesen Psalm 8, Nummer 705. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Schafe und Rinder allzumal. Die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer. Herr, unser Herrscher. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Wer bin ich, Gott, dass du an mich denkst? Ich weiß es nicht, mein Gott. Ich weiß nicht, was mich so wertvoll macht, dass ich Aufmerksamkeit verdiene. Ich weiß nicht, was mich interessant macht und schön. Ich weiß nicht, was das ist an mir, dass ein Lächeln in dein Antlitz zaubert. Ich weiß es nicht, Gott, aber du weißt es wohl, du musst es wissen, denn du lächelst. Du musst es wissen, denn du schaust nach mir und achtest auf mich. Was immer es ist, Gott, öffne mir die Augen dafür, damit ich mich lieben lerne, wie du mich liebst. Das bitte ich dich, aufmerksamer Gott. Höre mein stilles Flehen und Danken.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Wir hören die Schriftlesung.
Schön ist alles, was man mit Liebe betrachtet. Die Liebenden sind verzückt. Der Freund preist die Schönheit der Geliebten. Die Freundin beschreibt ihren Freundinnen den wunderbaren Körper ihres Schönsten. Wir hören vergnügt das Getürdele der Liebenden aus dem Hohen Lied der Liebe, Kapitel 4 und 5. Ja, schön bist du, meine Freundin, du bist wunderschön. Deine Augen sind wie zwei Tauben, die hinter deinem Schleier flattern. Dein Haar gleicht einer Herde schwarzer Ziegen, die vom Gebirge Gilead hinunterzieht. Deine Zähne sind so weiß wie Schafe, die frisch geschoren und gebadet sind. Jedes hat ein anderes neben sich und keines fehlt in der Reihe. Einem roten Band gleichen deine Lippen und dein Mund ist schön geformt. Deine Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie ein paar Gazellen, das bei den Lilien weidet. Alles an dir ist schön, meine Freundin, kein Makel ist an dir. Was hat dein Freund anderen voraus? Sag es uns, du schönste von allen Frauen. Was hat dein Freund anderen voraus, dass du uns so beschwörst? Mein Freund ist schön und stark, unter 10.000 ragt er hervor. Sein Gesicht glänzt wie reines Gold, sein Haar ist schwarz wie der Rabe. Es hängt herab wie Blüten der Dattelpalmen. Seine Augen sind wie Tauben, die in Wasserrinnen baden. Weiß wie Milch sind seine Zähne, sie sitzen fest an ihrem Platz. Seine Wangen duften wie Gartenbeete, in denen würzige Kräuter sprießen. Seine Arme gleichen goldenen Stäben, sie sind mit Edelsteinen besetzt. Sein Leib ist aus Elfenbein geschnitzt, Saphire schmücken seine Brust. So ist mein Liebster, so ist mein Freund, ihr Töchter aus Jerusalem. Von der Liebe Gottes singen wir, von Gottes Augen, die uns freundlich anblicken. Wir singen das Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern«, Nummer 70, 1, 3 und 4.
Thank you.
Liebe Gemeinde, Schönheit. Das Wort kommt von Schauen. Also das, was geschaut wird, gern geschaut wird, das, was ansehnlich ist, das ist schön. Nicht ganz gerecht verteilt ist die Schönheit. So als habe Gott den einen eindeutig mehr davon mitgegeben und anderen weniger. Die einen sind die schönen Glückspilze und die anderen müssen irgendwie damit klarkommen. Schönheit ist real. Schönheit springt sofort ins Auge. Anscheinend kommen wir mit einem Gespür für Schönheit auf die Welt. Säuglingen wurden verschiedene Gesichter vorgelegt und übereinstimmend hat sich gezeigt, dass ihr Augenmerk bei den schönen Gesichtern länger verweilt hat als bei den anderen. Angemerkt sei hier aber auch, dass sie beim Gesicht der Mutter am längsten hingeschaut haben. Schönheit, wir sind beruhigt, ist eben doch nicht alles. Es gibt Attraktivitätsforscher, Psychologinnen, die mehr herausfinden wollen. Wirkt Schönheit immer? Ein Versuch dazu. Im Detroiter Flughafen liegt eine Bewerbungsmappe für ein College herum. Darauf ein Notizzettel. Lieber Papa, ich wünsche dir einen guten Flug. Bitte denk dran, bevor du fliegst, noch meine Bewerbung im Postamt aufzugeben. Deine Linda. Zufällig liegt auch ein adressierter Umschlag ans College dabei. Jemand findet es und muss entscheiden, wegwerfen, einfach liegen lassen oder schnell zum Postamt bringen und die Sache dieser Linda unterstützen. 502 solcher Bewerbungsmappen liegen in den kommenden Tagen auf dem Flughafen, immer gleich. Die College-Adresse ist erfunden und führt zu den Forschern und Forscherinnen dieses Versuchs. Aber das Foto auf der Bewerbung ist immer verschieden. 502 Fotos mit mehr oder weniger schönen Gesichtern. Was die Forscher ahnten, bestätigt sich. Je schöner die junge Frau auf dem Foto, die angebliche Linda, desto höher die Bereitschaft der Finder, noch schnell zur Post zu gehen und den Brief abzugeben. Je schöner, desto höher die Unterstützung, das Engagement der anderen. Das ist ja ein Ding. Untersuchungen zeigen außerdem, schönen Menschen glaubt man mehr, man vertraut ihnen mehr, Schöne haben mehr Erfolgsaussichten, haben die höheren Gehälter, haben mehr Auswahl bei Berufen und bei Partnerinnen und Partner. Schöne werden als Politiker eher gewählt. Ein erstes Forschungsergebnis hatte das bei John F. Kennedy festgestellt. Warum ist es eigentlich so, dass wir unsere Stimmen, unser Vertrauen und unser Geld am liebsten den Gutaussehenden geben? Weil, so sagen es die Forscherinnen, wir unbewusst das Schöne mit dem Guten gleichsetzen. Dass das nicht stimmen muss, schön gleich gut, das ist ja klar. Liebe Gemeinde, der moderne Schönheitswahn ist hausgemacht. Den gab es so früher nicht. Früher, sagen wir vor 300 oder 400 Jahren, lebte ein Mensch mit 30 Leuten zusammen auf einem Bauernhof. Und er bekam im ganzen Leben etwa 500 Leute zu Gesicht, nämlich im Dorf und auch noch im Nachbardorf. Mehr sah er nicht und die wenigsten davon waren schön. Der Einzelne selbst schnitt dabei im Vergleich ganz anständig ab. Heute können wir mit einer Fernbedienung in der Hand 500 Menschen an einem einzigen Fernsehabend zu Gesicht bekommen. Die meisten davon sind schön. Denn die Schönen sind im Mittelpunkt, in den Werbespots, Filmen, Serien und Musikclips. Und bei den Fotos, die Menschen von sich in den Medien posten auf Facebook, werden Filter draufgelegt, damit sie schöner erscheinen. Gucken wir uns das alles an, können wir eigentlich nur schlecht abschneiden. Nein, so schön sind wir nicht. Da muss nachgeholfen werden. Durch Cremes und Diäten, Sport und Bewegung, besser Bodyforming, Spritzen und Operationen. Die Zahl der Schönheitsoperationen an sehr jungen Mädchen und Frauen nimmt jährlich zu. Als Geschenk zum Schulabschluss bzw. zum Abitur, zum 16. oder 18. Geburtstag. Natürlich gibt es triftige Gründe für Schönheitsoperationen. Wenn jemand nach einem Unfall im Gesicht entstellt ist oder wenn jemand wegen großer Segelohren gehänselt wird. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist eine schlimme Spirale. Es begeben sich so viele schöne Menschen unters Messer, die es meines Erachtens gar nicht brauchten. Die ganze Schönheitsoperiererei setzt uns als Gesellschaft unter Druck. Wer mit 50 noch aussieht wie eine 50-Jährige, gehört irgendwann zu den Verliererinnen. Altersgemäß Aussehen wird dann nicht mehr akzeptiert. Bei mir bist du schön. So lautet ein amerikanischer jiddischer Song aus den 30er Jahren. Jiddisch, bei mir bist du schön. Das Lied besingt die Schönheit von Frauen auf ironische Weise. Bei mir sind Frauen schön, auch wenn sie nicht der geltenden Schönheitsnorm entsprechen, so singt der Sänger Sammy Khan. Er meint diejenigen, die nach den rassistischen Vorstellungen der 30er Jahre in den USA zu jüdisch oder zu schwarz waren. Der Song wollte Mut machen, zum eigenen Aussehen zu stehen. Denn damals schon versuchten jüdische Einwanderinnen aus Osteuropa, sich dem Ideal glatthaariger, blonder Frauen anzupassen und ließen durch ihre Schönheitsoperationen ihre Nasen verkleinern, damit sie nicht mehr so vermeintlich jüdisch aussahen. Bei mir bist du schön, war deshalb neben allem Witz ein sehr politisches Lied. Liebe Gemeinde, Schönheit ist objektiv und real. Die 502 Fotos auf den Bewerbungsmappen haben das gezeigt. Aber das andere stimmt eben auch und es ist sogar noch wichtiger. Schönheit ist auch subjektiv, hat mit Beziehung zu tun. Jemanden in Liebe anzusehen, macht ihn schön. Geliebt werden macht schön. Lieben macht schön. Bei mir bist du schön. Von der chilenischen Dichterin Gabriela Mistral stammen die Verse: Wenn du mich anblickst, werde ich schön. Schön wie das Riedgras unterm Tau. Die Nacht ist da. Aufs Riedgras fällt der Tau. Senk lange deinen Blick auf mich. Umhüll mich zärtlich durch dein Wort. Wenn du mich anblickst, werde ich schön. Da spricht eine Geliebte. Und sie spricht nicht vom Schönsein, sondern vom Schönwerden durch den liebevollen Blick eines anderen Menschen. Diese Geliebte hat ihre Mitte nicht in sich selber. Ihre Schönheit liegt im Blick des Gegenübers. Wenn du mich anblickst, werde ich schön. Sie erkennt ihre Schönheit nicht, indem sie in den Spiegel schaut. Sie erkennt sie im Blick der Liebe. Der liebevolle Blick eines anderen Menschen macht uns also schön. Wunderbar sind die Verse mit dem liebevollen Blick aus dem Hohen Lied der Liebe der Bibel. Wir haben sie vorhin gehört. Ja, schön bist du, meine Freundin. Du bist so wunderschön. Deine Augen sind wie zwei Tauben. Und die Antwort: Mein Freund ist schön und stark. Unter 10.000 ragt er hervor. Sein Gesicht glänzt wie reines Gold. So ist mein Liebster. So ist mein Freund. In der Bibel ist Schönheit vor allem eine Eigenschaft, die in den Augen eines oder einer anderen entsteht, die aus der Beziehung wächst. Wer biblisch denkt, darf, ja muss den Satz, wer schön ist, wird geliebt, ergänzen und sagen, wer geliebt wird, ist schön. Das, was ich schön finde, das wird schön für mich. Der Mensch, den ich schön finde, der ist schön für mich. Auch dann, wenn er oder sie den gängigen Vorstellungen von einem perfekten Körper überhaupt nicht entspricht. Besonders schön finde ich also die Menschen, die ich liebe, weil ich für sie einen besonderen Blick habe. Mit diesem Blick sehe ich ihre Schönheit auch hinter Pubertätspickeln, schiefen Zähnen, der Glatze oder den Gichtknochen an den alt gewordenen Händen. Die biblische Schöpfungsgeschichte erzählt, wie dieser besondere Blick für das Schöne in die Welt kam. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, sagte er, sehr gut, wunderschön bist du, Mensch, und absolut liebenswert. Ein Ebenbild von mir bist du. Vielleicht war das ja der Moment, in dem in uns Menschen die Begabung erwachte, andere schön zu finden und hoffentlich auch uns selbst. Auch mit den Makeln, Verletzungen und Behinderungen, die das Leben uns zugefügt hat. Liebe Gemeinde, wenn wir also Ebenbilder Gottes sind, so sind wir doch genau deshalb schön, oder nicht? Gottes Schönheit, seine wunderbare Ausstrahlung, seine Herrlichkeit, Klarheit, sein Leuchten und Glänzen zeigt sich darin, dass er seine Geschöpfe liebt. Diese Liebe macht uns schön, staunenswert, anziehend, ansprechend, begehrenswert. Woran kannst du erkennen, dass Gott dich geschaffen hat, wurde die Magdalena anlässlich einer Glaubensbefragung auf dem Hof von Michels Eltern in Lönneberga gefragt. Lina, die als nicht besonders klug galt, musste sehr lange nachdenken und war sehr verunsichert. Schließlich antwortete sie, an den kleinen Knöchelchen in meinen Ohren, das ist das Tollste, was Gott gemacht hat. Ein kleines, kompliziertes Detail wird zum Sinnbild dafür, dass Gott Menschen schön geschaffen hat. Gott liebt die Schönheit seiner Schöpfung. Er ist begeistert davon. Gott wendet sich der Schöpfung in zärtlicher Liebe zu. Dieser liebende Blick Gottes auf uns Menschen macht uns schön. Ein Dichter, Johann Scheffler, Angelus Silesius, bringt diese tiefe theologische Wahrheit verwegen zum Ausdruck, indem er sagt, kein Ding ist hier noch dort, das schöner ist als ich. Weil Gott, die Schönheit selbst, sich hat verliebt in mich. Kein Ding ist hier noch dort, das schöner ist als ich, weil Gott, die Schönheit selbst, sich hat verliebt in mich. Gottes Gegenwart strahlt und gibt den Menschen glanzvolle Würde. Was sind die Menschen, dass du an sie denkst, fragt der Psalmbeter. Wenig geringer als Gott lässt du sie sein, mit Würde und Glanz krönst du sie. Gekrönt mit Würde und Glanz. Dieses Bild spielt darauf an, dass wir Königinnen und Könige sind. Sein wie eine Königin, ein König, gesehen werden, von anderen Bedeutung zugesprochen bekommen. Vielleicht schenkt uns dieses Bild im Psalm die Sehnsucht danach, nicht zu bescheiden zu werden. Die Krone ist nicht aus Edelmetall, sondern aus Würde und Glanz. Die göttliche Würde wird auf den Menschen übertragen und zwar nicht, weil wir besonders geeignet oder besonders großartig wären, sondern einfach so. Der Mensch wird gewichtig, weil die göttliche Liebe, die er in sich trägt, nach außen strahlt. So können wir auch gegenüber Gott sagen: Wenn du mich anblickst, werde ich schön. Indem Gott mich anblickt, werde ich schön, gekrönt mit Würde und Glanz. Wir erfahren das am Ende eines jeden Gottesdienstes im Zuspruch des Segens. Beim Segen schaut Gott uns liebevoll und gütig an. Er lässt sein Angesicht über uns leuchten. Er erhebt sein Angesicht auf uns. Also, da wird es ganz deutlich. Du bist eine Empfangende. Du bist ein Angesehener. Du bist und wirst schön. Das verleiht deinem Leben Glanz und Würde und Beschwingtheit. Du hast ein Gegenüber, musst nicht auf dich selbst fixiert sein, kannst deinen Frieden machen mit deinem Aussehen, dich an dem freuen, was du selbst an dir schön findest, und gelassen mit dem umgehen, was du an dir selbst nicht leiden kannst. Kannst geborgen sein in Gott, der zu dir sagt: Bei mir bist du schön. Amen. Wir hören eine Orgelmeditation. Wir beten. Lebendiger Gott, wunderbar hast du uns geschaffen. Manchmal spüren wir, dass wir deine Ebenbilder sind. Woher käme sonst all das, was uns ausmacht? Unsere Begabungen. Weltweit hast du deine Geschöpfe ausgestattet mit dem, was du für richtig hältst. Alle Menschen sind zu deinem Bild geschaffen, alle, egal welchen Geschlecht sie sind, welcher Hautfarbe, ob alt oder jung, mit Behinderung oder ohne Behinderung. Hilf uns in allen, das Schöne zu entdecken, das Besondere, das Einzigartige, das jedem Menschen gegeben ist. Welch ein Gefühl, an sich all das Schöne zu entdecken, entdeckt durch sich selbst oder im Spiegel einer oder eines anderen. Lass uns liebevoll und offen auf uns selbst und auf andere blicken. Lass uns genießen, was uns geschenkt ist, Schönheit und ein Leben in seiner ganzen Fülle. Du Gott, Schöpfer der Welt, hast dein Leben mit unserem in zärtlicher Liebe verbunden und gibst uns Menschen glanzvolle Würde. Hilf uns dazu beizutragen, dass sich diese glanzvolle Würde auf den Gesichtern aller Menschen widerspiegelt und sie nicht länger entstellt werden durch Gewalt und Hunger, Missbrauch und Vernachlässigung. Deinen Lichtglanz auf den Gesichtern der Menschen sichtbar werden zu lassen, Das lass Ziel unseres Zusammenlebens sein. In der Stille nennen wir dir, Gott, Namen von Menschen, für die wir besonders beten. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wir singen vom Lichtglanz Gottes auf unserem Gesicht, Lied Nummer 165, Gott ist gegenwärtig, die Strophen 6 bis 8, du durchdringest alles. Nun geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.
Guten Morgen. Den Bogen von der Predigt zum Nachspiel möchte ich mit einem Vers von Friedrich Schiller schlagen, der mal geschrieben hat, auch das Schöne muss sterben. Das heißt, die Schönheit ist vergänglich, aber auch die Vergänglichkeit hat ihre Schönheit. Darum geht's. Ich werde Variationen über ein Sterbelied des Barock schreiben. Sterben war im Barock viel alltäglicher als heute. Kinder sind früh gestorben, Erwachsene sind selten älter als 50 geworden. Es gab Kriege, es gab Seuchen, es gab blutige Herrscher, die ihre Untertanen ausgepresst haben. Also Sterben gehörte zum Alltag und für die Musiker und andere Künstler war es eine Arbeit oder ein Thema, das sie immer begleitet hat, aber immer im Blick auf das Jenseits. Also man hat dann gesagt, okay, die Welt ist schlecht, wir leben in schlechten Zeiten, aber wenn wir tot sind, wird alles besser, wir kommen ins Jenseits, wir kommen zu Gott und alles wird gut. Entsprechend haben sie unheimlich viel Energie auf Sterbemusik verwendet und es ist für meinen Geschmack mit die schönste Musik des Barock. Wir hören jetzt ein Werk von Peters und Sweling, Jan Peters und Sweling, den ich in diesem Jahr schon öfter vorgestellt habe, gestorben am 16. Oktober 1621, also vor 400 Jahren und 8 Tagen. Er ist bis heute der wichtigste holländische Orgelkomponist und er hat Variationen geschrieben über ein deutsches Sterbelied. Es läuft bei mir unter weltliche Variationen, aber es ist ein Sterbelied, es ist eigentlich ein christliches Lied. Es ist wahrscheinlich ein Lied für Hausandachten in evangelischen Haushalten. Es heißt, mein junges Leben hat ein End und hat viele Strophen. Und das heißt dann auch, mit meinem Leben endet aber auch mein Leid und alles wird gut. Wie macht jetzt ein Komponist wie Jan Peterson Sweling aus diesem ja erst doch mal traurigen Thema schöne Musik? Da hat zwei Möglichkeiten hier intensiv genutzt. Das eine ist das Thema Bewegung. Dieses Lied, die Melodie schreitet langsam in Schritten voran. So werde ich es auch mal vorstellen, wie die Melodie einfach klingt, ohne alle Begleitung. Auch in seiner ersten Variation ist sie noch sehr getragen. Schrittweise in der zweiten Variation kommen schon die ersten Hüpfer dazu. Dann kommen in der dritten ein paar Trippelschritte dazu und auch ein paar zackige Sprints. Irgendwann laufen die Stimmen mal parallel. Es sieht immer mehr aus wie in einem Kindergarten. Jeder läuft, wo er will. Es gibt 3, 4 Stimmen, die Pirouetten machen, die auf der Stelle treten, die aber auch mal kräftige Sprünge hinlegen über eine ganze Oktave. Das Ding wird immer ein bisschen lustiger. Und in der letzten Strophe fährt er plötzlich alles wieder zurück. Und wir sind wieder in der Stimmung des Einstiegs. Das ist die Bewegung. Also man kann sich das wirklich vorstellen, als wird auf einer großen Treppe wie in Schwäbisch Hall ein Haufen Kinder erstmal laufen, aber auch ein paar Erwachsene, die sich eher hochschleppen müssen. Und ein paar andere, die hüpfen über die Stufen oder sonst irgendwas. Also man kann das im Kopf richtig in Bewegung setzen. Das zweite Thema ist die Farbe. Da kommt die Orgel ins Spiel. Mit jeder Variation ändert sich die Klangfarbe. Das heißt, ich ziehe andere Register. Die werden immer ein bisschen heller, ein bisschen farbiger, wie auch das Stück, wie die Musik. Und zum Schluss werden sie wieder leiser und greifen wieder den Anfangston drauf. Und ich lege da noch ein kleines, zartes Register drauf, dass das Ganze noch etwas ins Mystische verklären soll. Das ist unser zartestes Register, das Dolce, süßlich, also ganz liebliches Register. Ansonsten kommen eigentlich überwiegend Flötentöne zum Einsatz in den verschiedenen Lagen. Sie müssen sich, man sieht es hier vorne nicht so ganz vorstellen, es kommen Pfeifen im Einsatz. Die größte ist ungefähr so groß wie eine Regenrinne und so hoch wie ein Zimmer, knapp 2,40 Meter. Und die kleinste, die zum Einsatz kommt, ist so groß wie ein abgebrochener Bleistift. Das sind so die Dimensionen, das sieht man leider hier von draußen nicht, man sieht es drinnen, wenn man reinklettert, aber das sind halt riesige Unterschiede, auch natürlich dann im Klang zwischen tief und hell. Jan Peterson Sweling, mein junges Leben hat ein End.